Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
Ganz ehrlich gesagt, ich meine, ich habe im November das letzte Mal gedreht. Jetzt ist es Mai. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Ja.
Das stimmt.
Sind 6,5 Monate, wo ich ja meinem Beruf nicht nachgehen kann und natürlich auch keinen Cent verdiene. Wahnsinn. Ich liebe es, dem zuzuschauen, dessen Blicke, was in seinen Augen. Boah, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Das hat auch mal ein Schauspieler gesagt. Das Wichtige ist, dass dein Hirn, deine Seele lebt in dem Moment, wo du spielst. Weil dann spiegelt das sich in deinem Auge wieder. Und der Zuschauer interpretiert sein eigenes Empfinden in diesen Blick hinein. Auch wieder ein Zusammenspiel. Zuschauer und Schauspieler.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo nach Berlin, Andreas Günther.
Hallo nach Baden-Baden, wie geht's?
So, danke, gut. Lieber Austromime.
Der Austromime.
Ich liebe das Wort.
Das ist ein schönes Austromime. Wort, ne?
Das hatte jemand mal über dich geschrieben.
Ja, das kam letztens so, während der Ausstrahlung zum blind ermittelt der Wien-Krimi, hat irgendjemand der Austromime. Lustiges Wort irgendwie.
Ja, Austromime. Ja. So, Andreas, bevor wir heute über ein paar ganz interessante Begriffe aus der Filmwelt sprechen und auch so die ein oder andere auch lustige Geschichte dahinter,
wollen wir natürlich. Ich bin gespannt.
Wollen wir natürlich. Ja, wieso? Die Infos kommen doch von dir.
Ja, ich weiß, deshalb bin ich gespannt.
Ich habe auch welche. Wir wollen aber als erstes natürlich wissen, was war bei dir in den letzten 14 Tagen alles los?
Da war so viel los. Nein, ach Quatsch. Also tatsächlich war relativ wenig los, muss ich sagen.
Was nicht gut ist?
Nee, es ist erschreckend still, muss man fast schon sagen. Das hat sicherlich auch mit Corona zu tun. Es wird einfach wenig gedreht. Hm. Dann ist das Wetter immer noch wahnsinnig schlecht. Also heute in Berlin ist es eigentlich gar nicht hell geworden bisher. Es ist so sehr deprimierend. Und ich merke bei mir selber, dass es so Tage gibt, wo ich mich dann immer wieder dieser Lethargie hingebe, weil einfach momentan so ganz wenig passiert. Und im Prinzip muss ich mir versuchen, jeden Tag aufs Neue wieder Aufgaben zu geben, weil sonst werde ich echt zum Vollserien-Junkie.
Okay. Ich meine, du bist ja nicht der Einzige, dem es jetzt mal seelisch dann vielleicht nicht so richtig gut geht. Also wir alle leiden natürlich unter diesem Corona-Blues. Also vielleicht nicht alle, aber doch sehr, sehr viele. Ich kenne viele. Mir selber geht es auch so. Bei dir ist es, glaube ich, genauso. Und dazu kommt natürlich aber auch noch, dass beruflich nichts los ist. Weißt du, es muss ja auch was in die Kasse kommen. Das heißt, dein Seelenzustand, wenn wir mal die Tür aufmachen, in deine Seele,
ist es wie das Wetter heute, so grau, regnerisch, betrübt, würde ich sagen.
Das heißt, man fällt aber auch tatsächlich ab und zu, wenn du solche Phasen durchlebst. Und die hat es auch in der Vergangenheit natürlich schon gegeben. Du fällst in ein ganz schönes Loch, oder?
Ja.
Also ich will dir das nicht unterstellen jetzt oder will das aus dir rausholen.
Das habe ich ja auch schon gesagt.
Da arbeitet ja viel im Kopf, ne?
Total, auch in deiner Seele arbeitet ja viel. Du hinterfragst dich, du fängst an, dich zu fragen, war es jetzt doch nicht so gut mit dem Wien-Krimi? Kam es doch nicht so gut an? Warum kommen keine Angebote? Und diese Gedanken versuche ich natürlich sofort zu stoppen. Mhm. Weil wenn ich mich denen hingebe, dann falle ich wirklich ziemlich tief. Dann kriege ich schon Depressionen, sage ich mal. Deshalb ist es so enorm wichtig, dass es mal so Tage gibt, wo man vielleicht wirklich in so eine Art Loch, in so eine graue Wolke rein versinkt und dann aber gleich wieder den Arsch zusammenkneift und sagt, nee, stopp. Das ist halt immer schwer zu erkennen, weil es viel leichter ist, sich dem Gefühl hinzugeben, dieser Lethargie und ich bin so eine arme Sau und bla, da suhlt man sich ja auch gerne drin. Und wenn man das Momentum erkennt und da auszusteigen, das ist das Tolle, weil dann kann man mit sich selber wirklich nochmal ganz klar sich hinterfragen und reflektieren. Das ist ja wahnsinnig wichtig.
Aber was ist rausgekommen bei diesen Reflexionen? Hast du Antworten gefunden während der letzten zwei Wochen?
Ich habe Antworten insofern gefunden, dass es okay ist, wenn ich so Tage habe, wo ich in so ein Loch falle. Und dann aber wieder ist es, was ich erkannt habe, ist eben dieses, mich selber zu beschäftigen, Ideen aufzuschreiben, mit Produzenten mich zu treffen oder Videocalls zu machen und so weiter. Wohin das dann finanziell führt, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Und auch...
Da kommt wieder der Idealismus durch eines Schauspielers, gell? Man macht es nicht fürs Geld, man macht es für die Leidenschaft tatsächlich, ja, solange ein Brotkanten irgendwie noch in der Küche zu finden ist.
Genau, so ist es. Und das Schöne ist, die Aussicht, ich fange jetzt in 2,5 Wochen an mit dem Polizeiruf, das sind ganz wundervolle Aussichten, ich freue mich drauf und dann kommt der Brotkanten wieder rein.
Du hast ja diese Aussicht immerhin. Jetzt stell dir vor, der Polizeiruf würde nicht im Mai anstehen. Das wäre nochmal eine ganz andere Baustelle, ne?
Ja, klar, das wäre jetzt schon hart. Also ganz ehrlich gesagt, ich meine, ich habe im November das letzte Mal gedreht. Jetzt ist es Mai. Also das ist schon eine verdammt lange Zeit. Ja,
das stimmt.
Sind 6,5 Monate, wo ich mein Beruf nicht nachgehen kann und natürlich auch keinen Cent verdiene.
Das heißt, nach dieser Mai-Produktion, Polizeiruf, ist dein nächster Termin, den du schon absehen kannst, wann? Wahrscheinlich ein Polizeiruf dann wieder im Herbst.
Also was ganz sicher jetzt ist, ist eben dieser Polizeiruf Mai, Juni, dann September, Oktober Polizeiruf und dann November oder Mitte Oktober, November, Dezember zweimal blind ermittelt, wie ein Krimi.
Was eigentlich nicht schlecht aussieht. Damit würdest du durchs Jahr kommen.
Ne? Ja, streng genommen. Absolut,
ohne große Sprünge zu machen, ja.
Ja, das ist jetzt natürlich, das sind für mich, da bin ich auf der wirklich glücklichen Seite, dass ich wirklich diese 4 Filme 100% machen kann. Das sind sehr gute Aussichten.
Was die letzten 2 Wochen noch so los war, das ist ja hier Hashtag alles dicht machen. Hast du das richtig gut mitbekommen? Ich meine, ich glaube, in der Schauspielerindustrie musste man es mitbekommen. Wie viele von den knapp 50 Kollegen, die dort ihre Videos gemacht haben, kennst du persönlich? Aber wenig zumindest.
Ja, ich kenne persönlich
was die Sache ja leichter
wenig,
macht.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war Gott froh, dass ich nicht gefragt worden bin, damit zu machen.
Ja, ich war auch Gott froh, dass du nicht gefragt wurdest.
Also du auch, dass ich nicht gefragt worden bin.
Ich habe nur kurz geguckt, wie. Okay, ist Andreas dabei? Ist Andreas dabei?
Irgendjemand hatte mir gesagt, da kommt was. Der war da im Vorfeld involviert gewesen. Und als ich das dann las, dachte ich, ach du Scheiße. Naja, die Idee war ja ganz gut. Aber wie man es gemacht hat, das war halt echt ein Fuck-up.
Es tut auch gut, da jetzt eigentlich gar nicht mehr so drüber zu sprechen, weil es ja jetzt auch wirklich schon wieder 2-3 Wochen her ist. Und das ist auch gut so. Denn viele haben es ja wirklich bereut, haben auch diesen ganzen Gesamtkontext auch überhaupt nicht kapiert, wie das Ding nachher verkauft wird, wie es wirkt und sowas.
Aber das habe ich mich dann auch gefragt, wie meine Kollegen dann auch danach im Interview gesagt haben, naja, ich habe da mitgemacht, ich wusste gar nicht so genau, um was es ging.
Ja.
Wo ich denke, hey, also ein bisschen sollte man sich doch schon informieren.
Eigentlich schon.
Wer weiß, vielleicht hätte ich auch mitgemacht.
Also viele haben es ja natürlich bereut und haben auch gesagt, dass sie es gar nicht genau einzuordnen wussten. Aber es ist halt ein vorgefertigtes Skript und du denkst, eine Satireaktion, ach komm, da spreche ich mal ein bisschen drauf. Ja, so der Grundgedanke irgendwie... Ne, klar, macht Sinn, aber trotzdem für Außenstehende, die das gesehen haben, wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass diese Geschichte irgendwie auch so durch ist und vor allem, dass du nicht dabei warst. Ja, ich bin auch froh, dass Philipp Hochmeier nicht dabei war, mit dem du blind ermittelt drehst. Ist ja auch blöd, weißt du, hast so einen Kollegen, mit dem drehst du dann auch noch irgendwie 3 Wochen später und denkst irgendwie, oh Gott, jetzt muss ich mit ihm das nochmal durchkauen oder ich meine, was ist in seinem Kopf vorgegangen?
Ja,
aber na gut, es ist ja okay, seine Meinung zu äußern, es ist ja okay, diese Videos zu machen, überhaupt gar keine Frage. Aber man muss es halt aushalten dann, ne, was dann kommt und das war ja dann doch heftig.
Was war noch bei dir denn los, Christian, die letzten 2 Wochen?
Bei mir war eigentlich fast gar nichts los, außer natürlich Radiosendung machen, was ja mein täglicher Job ist. Ich habe mit großem Interesse allerdings auch verfolgt, wer den Oscar gewonnen hat. Oscars interessieren mich normalerweise nicht so. Es gewinnt immer der Film, der Schauspieler, der es eigentlich gar nicht verdient hat. Oder sagst du, ja, also so großartig war die Leistung doch auch nicht. Hm. Ich habe aber aufgehorcht, als Anthony Hopkins wieder einen Oscar bekommen, was alle überrascht hat, was ihn selber überrascht hat. Er wurde in der Nacht noch nicht mal zugeschaltet. Aber ich habe mir daraufhin diesen Film besorgt. Ich war immer großer Fan von Anthony Hopkins. Ich stand sogar mal vor seinem Haus in London.
Nein.
Na, ich hatte mal eine Interviewanfrage, das ist lange Jahre her. Und dann kam so ein offizieller Briefbogen, irgendwie Anthony Hopkins, 47, bla bla bla, Brompton Road oder irgendwie sowas. Und ich fucking hell, da wohnt Anthony Hopkins. Und so. Da habe ich mich mal halbe Stunde vors Haus gestellt, in der Hoffnung, er kommt vielleicht raus. In London und New York passieren ja so, solche Dinge ja.
Das ist
ja
auch
probiert ab und zu mal. Er kam aber nicht. Ich habe ihn nie gesehen, ich habe ihn aber immer wirklich verehrt. Ja. Irgendwann habe ich gedacht, er spielt ja natürlich dann aber auch immer... Also, dann auch wie Robert De Niro, wie Al Pacino, auch immer sehr eben Anthony Hopkins. Mhm. Und dachte mir, okay, The Father, original ein Theaterstück von einem Franzosen, Florian Zeller. Und da habe ich mir gedacht, okay, aber das will ich jetzt mal sehen. Ich meine, der hat einen Oscar für bekommen und es hat keiner damit gerechnet. Und ich habe mir das angeguckt, den Film. In Amerika gibt es den schon als Streaming. Ich bin also irgendwie rangekommen, ne? Und ich bin sehr begeistert. Mama mia, der spielt ja wirklich da irgendwie eine Stunde, 35 Minuten, fast alleine. Alle Schauspieler, Olivia Colman ist dabei, ganz toll. Also auch die ganze Besetzung um ihn herum, aber er ist die ganze Zeit dabei. Und ich bin völlig begeistert. Also der Film hat mich berührt, auch wie er gespielt hat. Hopkins ist ein ganz großer.
Wahnsinn, ich liebe es, dem zuzuschauen, dessen Blicke, was in seinen Augen... Wow, also da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich ihn da vor mir sehe. Wenn der hat ja auch wirklich die großen, großen Filme gemacht. Ich weiß, das ist jetzt kein Oscar-Film oder so, aber Meet Joe Black mit Brad Pitt, Claire Forlani. Mhm. Und boah, was der gespielt, du leck mich am Arsch. Das ist einfach.
Also ich sag dir, einer meiner Favoriten ist immer noch, bis heute, nicht The Remains of the Day, was vom Tage übrig bleibt, wo er diesen Butler spielt in dieser Merchant Ivory-Verfilmung. So ein fast schon so ein englischer Klassiker. Da war er auch gut, aber auch immer so ein bisschen so untertourig. Ja. Und dann hat er einen Film gemacht, Shadowlands. Und das ist ein Film, den kennen ganz viele nicht. Den hat er gespielt, da war er C.S. Lewis, dieser Kinderbuchautor. Und den hat Anthony Hopkins damals gespielt und ich glaube, es war Deborah Winger, die sozusagen die Amerikanerin gespielt hat, die ein großer Fan von ihm ist und erlebt natürlich auch sehr zurückgezogen, irgendwie wo lebt er denn, an der Uni oder ich weiß es gar nicht, wo er ist, er ist auch sehr religiös und so und sie als amerikanischer Fan, sie lernt ihn kennen und die beiden kommen sich näher und es ist eine unglaubliche Geschichte, er ist nämlich normalerweise Junggeselle in diesem Film dort und sie ist eine große Verehrerin, Joy Gresham, ich weiß gar nicht, ob es die echt gab, die gab es glaube ich tatsächlich diese Amerikanerin, sogar eine echte Geschichte und die hat seine Werke verehrt und es kommt zu einem Briefwechsel bei den beiden. Er ist also tief religiös und dann plötzlich kommt der Brief, die Nachricht, sie reist mit ihrem Sohn an und will ihn besuchen. Und dann begegnen die beiden sich. Und am Ende hat Anthony Hopkins, und es ist sehr traurig, es ist ein wahnsinnig trauriger Film, ich habe wirklich geweint und ich würde jedes Mal weinen, wenn ich ihn gucke. Und am Ende hast du Hopkins da und der schluchzt in einem Monolog, Minute lang, er weint, er schlucht und das ist, es geht so ans Herz. Alleine diese Szene hat für mich damals den Oscar verdient, auch wenn der Film nicht so groß wahrgenommen wurde. Der heißt Shadowlands und er ist wirklich toll.
Alles klar, muss ich mir gleich mal aufschreiben, Shadowlands.
Anschauen. Ja, und ich will den gleich heute Abend streng genommen wiedersehen, weil er ist wirklich cool. Aber wo du Blicke sagst von Anthony Hopkins, du genießt seine Blicke. Ich habe mal einen Schauspielworkshop gemacht in New York, in den 90ern war das. Und,
sensationell!
Genau, das war so die Schauspielschule, wo auch Mike Nichols mit dabei war. Ich glaube, The Graduate mit Dustin Hoffman, damals Reifeprüfung, hat er, glaube ich, gefilmt. So ein großer Filmregisseur. Der war aber nicht da, aber es war ein anderer, der auch, glaube ich, mit Dustin Hoffman am Broadway mal inszeniert hatte was. Ich habe den Namen aber jetzt vergessen. Und der nahm einen Ausschnitt aus Schweigen der Lämmer. Namen zu zeigen, warum diese Szene so toll ist. Da ging es so um Beziehungen der Schauspieler zueinander. Wer ist der Dominante? Das ist mal A. Wer ist der, der eher B ist? Mhm. Und warum Anthony Hopkins in dieser Situation, als er Jodie Foster gegenübersteht, nur eine dicke Glasscheibe zwischen den beiden, er als Psychokiller natürlich im Gefängnis, als Hannibal Lecter, er ist natürlich A. Und Jodie Foster ist B. Das sieht man so an ihrer Nervosität, weil sie die Blicke nicht halten kann. Also sie ist die, die immer ablenkt und er strahlt diese Ruhe aus. Mm. Und um zu zeigen, und das ist in jeder Schauspielszene, gibt es immer einen A oder einen B. Man kann witzigerweise A oder B sein, zum Schuhe zu binden. Du kannst einen Text sprechen, du bist A gegenüber dem Schuhe zu binden. Du kannst aber auch B gegenüber dem Schuhe zu binden sein.
Natürlich,
dann bist du abgelenkt. Interessant.
Das kommt immer darauf an, wie die Szene aufgebaut ist und wem die Szene sozusagen gehört. Für welche Figur sie jetzt momentan, wir sagen da meistens, welche Figur bringt momentan das Buch, die Geschichte weiter und das ist dann A sozusagen, dann derjenige, der treibt oder so. Wem gehört die Szene? Wo ist sie, wie und wohin ist sie geschrieben, was bringt es der Geschichte und welche Figur kommt weiter insofern in diesem Moment? Also wenn ich als Pöschel jemanden befrage.
Ich wollte gerade sagen, was war die letzte Geschichte, in der du die Hauptperson warst, die Geschichte weitergetrieben hat? Was war deine letzte Szene? Ich weiß, November, schon wieder alles ein bisschen her.
Das ist echt lange her. wobei eigentlich kann man so sagen, bei Wirecard, was jetzt ja erst kürzlich auch kam, das habe ich noch, das waren nur 2 Tage. Ja. In dieser Szene treibt meine Figur die Geschichte nach vorne, obwohl 6 andere Figuren und auch der Hauptdarsteller da ist. Aber es geht dann in dieser Szene nun mal um diese Figur, weil diese Figur in diesem Moment diese Information liefert, die Geschichte weiterbringt. Ohne die Figur wäre die Geschichte nicht weitergegangen.
Und das wissen auch die anderen Schauspieler. Deswegen verhalten sie sich natürlich auch anders zu deiner Figur. Ne?
Logo, und das wird ja auch vom Regisseur natürlich auch so inszeniert. Und das wird in der Kameraeinstellung natürlich auch so inszeniert.
Das heißt, diese anderen Schauspieler, der vielleicht ist auch der Hauptdarsteller dabei in dieser Szene. Was hat der dann für einen Auftrag vom Regisseur mitbekommen in dieser Szene? Was könnte er vielleicht machen, um die Aufmerksamkeit zu sehr von dir wegzulenken? Denn er ist ja schließlich der Hauptdarsteller.
Oh, das wird nie gefragt. Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass ein Schauspieler so egozentrisch ist, dass er gegen das Drehbuch arbeitet sozusagen. Also das wäre fatal.
Das gibt es nur beim Theater, ne? Die sogenannte Rampensau.
Wahrscheinlich, da habe ich keine Erfahrung. Weil ich bin ja auch nicht so eine Rampensau, sondern für mich ist immer das Wichtigste die Geschichte.
Also die anderen waren auf jeden Fall B. Und durften nicht zu viel Aufmerksamkeit erzeugen. Man verhält sich dann eher etwas ruhiger.
Oder man winkt im Hintergrund die ganze Zeit.
Das wäre dann A. Das ist ein B, der verzweifelt versucht, A zu sein.
Genau. Ja.
Und damals in New York wurde halt wunderbar demonstriert, warum Anthony Hopkins eben da A ist. Das ist natürlich eine sehr klare Szene. Sie ist B, weil sie nervös ist und so. Und Anthony Hopkins strahlt einfach als Hannibal Lecter nur Ruhe aus. Er steht, er bewegt sich kaum. Und dann eine Sache, die er sich selbst überlegt hat am Set, die ihn zum absoluten A gemacht hat. Und du sprachst von seinem Blick.
Ja.
Er blinzelt nicht ein einziges Mal im kompletten Film. Nicht nur in dieser Szene, auch im kompletten Film. Und dadurch wird er so, A, bekommt eine solche Macht, strahlt einen solchen Respekt aus.
Aber das Wunderbare ist ja daran, dass B, nämlich Jodie Foster, null untergeht. Null. Sondern sie genau gleichwertig, nur auf einer anderen emotionalen Ebene stattfindet. Also A und B heißt nie, dass der eine stärker, besser oder weniger. Sondern es geht immer seine Figur das Maximale zu geben und das Maximale rauszuholen. Und was Jodie Foster da spielt, ist ja auch sensationell gekriegt.
Ja, sie spielt halt die B in Perfektion. Nur durch gutes B und durch gutes A-Spielen entsteht halt auch diese Spannung zwischen diesen beiden Figuren. Ne? Ja, und du weißt, das ist diese Szene mit dem Satz hier, also das I ate his liver with some fava beans and nice Chianti. Also einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen. Dazu einen ausgezeichneten Chianti. Und das Lustige an dieser Szene ist, viele wissen gar nicht, das ist ein medizinischer Joke. den Anthony Hopkins als Hannibal Lecter da tatsächlich macht. Denn Hannibal Lecter, der selber Psychiater ist und sich auskennt mit Medikation, der wird behandelt im Prinzip mit sogenannten, das habe ich nochmal nachgeguckt, Monoaminooxidase-Hämmern, was auch immer das ist. Und er kennt sich ja damit aus. Und drei Dinge, die du nicht essen darfst, wenn du mit diesen Hämmern gefüttert wirst: Leber, Bohnen und Wein. Das heißt, Hannibal Lecter, und es ist wohl aus einer Improvisation entstanden, macht zu seinem eigenen Vergnügen einen Joke. Den erkennt aber keiner. Und gleichzeitig sagt er, dass er seine Medikamente nicht nimmt.
Ja, weißt Wahnsinn, du, weil
das,
nicht,
ja, und das sind so diese kleinen Feinheiten. Und er hat sich das eventuell auch wirklich selbst ausgedacht. Denn im Originalbuch, da war es nicht Chianti, sondern da war es Amarone. Amarone passt viel besser zu Leber. Und das zeigt nochmal, was für ein Psycho dieser Lecter ist, weil er wählt auch noch zur menschlichen Leber den passenden Wein. Weißt du? Und damals, und das ist wirklich lustig, und die Filmemacher damals, die gingen davon aus, dass der Zuschauer nicht weiß, was Amarone ist. Und deshalb haben sie einen Chianti genommen, genau, der wesentlich bekannter ist. Ja.
Verstehe.
Der passt aber wiederum nicht zu den, nicht zu Wein und zu Leber. Und zu den Bohnen. Und ein kleiner Gag von Hannibal Lecter einfach. Entweder clever geschrieben oder aus der Improvisation dort tatsächlich entstanden. Genau wie wahrscheinlich dieses nicht mit den Augen blinken.
Ja.
Anthony Hopkins, das ist ein solches Vergnügen. Ich habe auch seine Biografie damals gelesen, das ist viele Jahre her. Ich glaube, der kann nicht gut lesen, Anthony Hopkins. Er ist ja ein sehr belesener Mensch, aber er hat so, und ich glaube, den Philipp gibt es genauso, der Philipp Hochmeier, mit dem du spielst, der hat auch eine Leseschwäche. Das heißt, der engagiert sich ja manchmal sogar jemanden, schön, wenn ich dir was Neues erzähle, der ihm vorliest die ganze Zeit, weil er liest nicht gut.
Ja, ich habe das hat er mir mal erzählt, das stimmt tatsächlich. Ne? Ja.
Er liest nicht gut. Und bei Anthony Hopkins ist es so, dass der liest, also oder er, entweder er liest nicht über die Augen, sondern er versucht es zu lesen und er liest jedes Skript 200 Mal und häufiger laut vor, um sich das zu merken. Und er lernt jede Woche ein Gedicht auswendig. Also ich weiß nicht, ob er das heute jetzt noch macht, aber das hat er eben normalerweise früher gemacht. Einfach nur, um sein Gedächtnis auch zu trainieren. Dann lernst du natürlich alle möglichen Texte natürlich auch umso
mehr. Naja, Logo, klar. Wahnsinn, hey.
Ja, witzig, oder?
Ja, spannender Typ einfach, ne?
Und dann dieses fiese Geräusch. Das hat er sich, glaube ich, auch ausgedacht.
Da sucht man dann immer als Schauspieler natürlich, was kann man dieser Figur noch Besonderes mitgeben? Und dann ist man ganz im Dialog mit dem Regisseur, was passt wirklich? Man probiert aus und manches ist dann zu viel, manches passt dann ganz genau. Und manches entsteht tatsächlich, lustigerweise, so wie Pöschel immer sagt, hier die Jacksons oder die Super Jacksons, ja, das ist so aus der Selbstverständlichkeit. Und jeder Regisseur sagt, das ist so geil, wenn du das sagst, weil das kann keiner so sagen. Und und deshalb, glaube ich, ist es in jedem zweiten oder dritten Polizeiruf, kommt irgendwann, was ist mit dir, du Super Jackson oder du Spezialagent?
Erinnerst du dich noch an eine Geste, die dir spontan im Set tatsächlich eingefallen ist?
Dieses, also so übertrieben, dieses Zwinkern, wenn man so nachdenkt, das habe ich mal bei einer Figur gemacht, bei einer Rolle, dann beim Bergdoktor, als ich diesen alkoholkranken Vater gespielt habe, glaube ich, dass ich irgendwas mit den Fingern immer mache, also immer so Kleinigkeiten, die einem dann so einfallen plötzlich und die man dann mitnimmt.
Auf jeden Fall, das mit den Augenzwinkern so beim Nachdenken, das hat ja fast schon Hopkinsche Qualitäten. Die Augen. Die Augen spielen eine so große Rolle. Wir können tatsächlich mal einen ganzen Podcast nur zu Augen machen.
Ist
gerade im Radio besonders interessant.
und die spannendste oder die Einstellung, die gibt es ja heute gar nicht mehr, die es früher in den Westernfilmen gab, die dann wirklich so nah auf die Augen gehen, dass man nur die Augen, die beiden Augen sieht. Weißt du, was ich meine?
Natürlich.
Lied vom Tod. Die Kamera geht so nah an das Gesicht, dass ich genau nur diese beiden Augen, und dann habe ich die groß auf dieser Leinwand und ich gucke in diese stahlblauen Augen und denke mir, oh, fuck, was ist denn hier los?
Und Entschuldigung, Tatort?
Ja.
Erste Sekunde vom Tatort-Vorspann. Ja. Sind doch die beiden Augen, oder?
Stimmt.
Ich bin kein Tatortgucker. Aber ich glaube, das sind doch heute auch immer noch diese beiden Augen, um die sich auch noch das Fadenkreuz dann bildet.
Ja.
Ja, Augen. Ja, das ist Wahnsinn, wie viel man mit Augen tatsächlich machen kann. Weil die können ja kaum was machen. Die sehen ja eigentlich immer gleich aus. Aber das rundherum. Die,
ja, das ist
die
was,
Falten,
was du,
die Anspannung im Gesicht. Da kann
was du denkst, machen. was du denkst, das ist es. Was spielt sich hinter dem Auge ab? Das hat auch mal ein Schauspieler gesagt. Das Wichtige ist, dass dein Hirn, deine Seele lebt in dem Moment, wo du spielst. Weil dann spiegelt das sich in deinem Auge wieder. Und der Zuschauer interpretiert sein eigenes Empfinden in diesen Blick hinein. Auch wieder ein Zusammenspiel. Zuschauer und Schauspieler. Es ist ein Zusammenspiel. Weil meine Emotionen interpretiere ich auf diese Figur oder in diesen Film hinein. Ich verbinde mich mit dieser Geschichte. Oder ich docke, man sagt so, ich docke an dieser Figur an, emotional. Mhm. Und das berührt mich. Aber warum berührt es mich? Also,
und es ist aber manchmal so schwer, dem auf die Schliche zu kommen. Wir werden das ja immer wieder versuchen tatsächlich.
Ja, man kommt dem aber nicht auf die Schliche.
Aber es ist so wahnsinnig schwer, das zu formulieren tatsächlich. Ja. Wie man das bewusst produziert als Schauspieler, außer dass man sich konzentriert, dass man sich tief reindenkt, dann entsteht automatisch etwas, was der Schauspieler oft gar nicht benennen kann tatsächlich. Aber wir Außenstehende, wir wollen natürlich versuchen, möglichst konkret auch hinter die Augen mal zu schauen, auch wenn ihr Schauspieler das oft gar nicht selber wisst, was da mit euch passiert. Ihr wisst, ich habe das Ergebnis
ist ja auch
hinbekommen.
Gut. Ich empfinde in dem Moment, wo Nico Falk Alex seine Schwester verliert, empfinde ich Andreas denselben Verlust und erst dann werde ich transparent in meinen Gefühlen und lasse den Zuschauer teilhaben an meinem Innenleben. Aber du merkst, wie schwer es ist zu
fühlen. Ich weiß, wie schwer das ist. Und andere wiederum, die sagen irgendwie, nein, du sollst es nicht fühlen, du sollst es einfach nur spielen. Weißt du, das hat Dustin Hoffmann ja mal gesagt. Für jemanden, der sich der dreimal um den Block gelaufen ist, damit er irgendwie aus der Puste war. Dustin Hoffmann sagte dann zu ihm, also so wurde es überliefert irgendwie, du sollst es nicht sein, du sollst nicht kaputt sein, wenn die Kamera angeht, du sollst es spielen.
Ja, warte.
Ja, also auch diese Philosophie gibt es. Das ist ja das
total
Spannende. Es gibt ja verschiedene Techniken, verschiedene Philosophien, über die wir dann während der nächsten Wochen und Monate dann natürlich auch nochmal drauf eingehen. So. Wir werden immer mal wieder auch in den folgenden Wochen ein paar Begriffe aufgreifen. Begriffe vom Filmset, die tauchen in der Welt des Films immer wieder auf, in Interviews zum Beispiel oder wenn berichtet wird über Filme. Viele kennen dann diese Begriffe, wissen aber doch nicht so ganz genau, was sich dahinter verbirgt. Oft ist es auch wirklich eine kleine nette Geschichte, wie es zu dem Namen dann gekommen ist. So, Andreas kann natürlich mit solchen Begriffen so um sich werfen.
Also, ne? Total!
Okay. Mit welchem Begriff fangen wir an heute, Andreas?
Du darfst entscheiden, lieber Christian.
Gut, also, wie wäre es mit dem Begriff amerikanische Größe? Das ist ein Begriff, den ich auch noch nie gehört habe. Ich meine, ich habe auch noch nie einen Film gedreht oder so. Aber amerikanische Größe, das hast du mal erwähnt, als wir miteinander gesprochen haben. Das fand ich klang ganz interessant. Was ist damit gemeint?
Amerikanische Größe ist eine Kameraeinstellung, die den Schauspieler circa von Knie bis Kopf zeigt.
Okay.
Das ist eine sehr beliebte Einstellung, weil man den Darsteller, den Schauspieler ziemlich gut sehen kann, bis unter die Hüfte noch hinweg und man sieht, wie er sich physisch bewegt. Also wenn jemand tanzt oder so, dann ist das sehr beliebt. Und wenn ich mich recht erinnere, kommt diese Einstellungsgröße aus den Western-Filmen, weil die Cowboys und die Bandidos, die haben ja ihre Konflikte mit der Pistole geklärt.
Ja,
und
klar.
Dann sah man immer, dass man eben sowohl das Gesicht, aber auch die Hand am Revolver sah. Mhm. Ich glaube, daher kommt dieser Begriff amerikanische Größe. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher.
Aber es ist lustig. Aber es ist manchmal wichtig, tatsächlich die Figur bis zu den Knien auch zu zeigen.
Ja, natürlich.
Weil die Körpersprache gezeigt werden soll.
Genau, weil der Körper sich ja bewegt. Und der Körper ist genauso Ausdruck wie Mimik im Gesicht. Total. Und für uns Schauspieler ist es immer wichtig, oder mir, ich möchte schon wissen, was für eine Größe gerade ist. Also, wie groß bin ich im Bild? Weil nach 20 Drehtagen teilst du auch deine Kräfte ein. Also, in einer super Totalen, wo ich hinten als kleines Männchen zu sehen bin, muss ich nicht volles Lotte spielen, weil das sieht eh keiner.
Wer benutzt denn dieses Wort am Set, amerikanische Größe? Kommt das vom Regisseur? Benutzt es der Kameramann? Ist das eine Info, die ihr bekommt?
Kameramann und Regisseur, die benutzen das. Also ich habe das auch erst lernen müssen.
Ja. Wie lautet der Satz dann zum Beispiel?
Ja, wir machen jetzt eine amerikanische.
Okay, cool.
Mach eine amerikanische, komm Klaus. Mach Filter, drei Dings da brumms rein und dann schön amerikanische Größe auf Andreas, wa?
Wie lustig. Was kann man reinfiltern zum Beispiel?
Na, die Filter in der Kamera, jetzt geht's los, da sind verschiedene Filter.
Also reden wir von Farbfiltern, von Schärfefiltern, was sind das für Filter?
Ja, das erkläre ich euch beim nächsten Mal.
Okay, also da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, ne?
Ja.
Aber interessant, schreibe ich mir auf jeden Fall gleich auf, Filter.
Ja, Filter.
Ja, ey, voll,
das muss ich auch nochmal nach.
Ey, voll also, der Cliffhanger hier schon wieder, weißt du? Also, wir sind ja noch nicht am Ende, deswegen ist kein Cliffhanger, weil wir sind noch nicht am Ende.
Aber Cliffhanger auch geil, ne?
Ja.
Auch ein toller Begriff, vor allen Dingen, habe ich immer mit Cliffhanger sofort diesen Film vor Augen mit Sylvester Stallone, wo er in den Bergen, weißt du noch?
Außer einem Rocky-Film habe ich noch nie tatsächlich irgendwie von einen Sylvester Cliffhanger Stallone gesehen. Also einen Cliffhanger gesehen, sage ich, einen Film mit Sylvester Stallone. Der ist nicht so mein
ich
Ding.
Ich habe noch nie einen Cliffhanger gesehen.
Sylvester Stallone.
Irgendwie schon ein geiler Typ, ey. Naja, auf jeden Fall Cliffhanger ist auch ein Fachbegriff, allerdings nicht am Set, sondern das ist ja dann eher, glaube ich, in der Postproduktion. Wenn man, also Cliffhanger ist das Ende einer Folge, eines Films, einer Staffel.
Ein sehr offenes Ende,
wo viele Fragen, die aufgeworfen worden sind, nicht beantwortet sind. Und die erzeugen bei mir als Zuschauer extreme Spannung auf die nächste Folge. Also da wird man eben zum Serienjunkie.
Ja? Je besser der Cliffhanger, desto mehr ärgert sich der Zuschauer.
Ja.
Also jetzt kann ich Schluss machen. Oh nein, ich will wissen, wie es weitergeht.
Wenn ich eine gute Serie, sei es Suits oder was auch immer, mir anschaue, dann finde ich kein Ende. Ich guck dann die ganze Staffel. Mein Produzent, der Thomas Roch, der vor zwei Folgen bei uns war, der hat ja mir offizielles Serienguckverbot während der Dreharbeiten erteilt.
Damit du ausgeschlafen bist.
Ja, genau, weil wenn ich eine neue Serie anfange, dann schaue ich halt bis morgens um vier und dann bin ich halt tot. Und das ist mir einmal passiert, ich glaube beim dritten Film von der Wien-Krimi. Ich sah aus wie der Tod am nächsten Morgen und dann hat der Thomas gesagt, Andreas, ab jetzt absolutes Serienguckverbot während der Dreharbeiten.
Welche Serie war das damals?
Hier die...
Downton Abbey.
Nein. mit Kevin Spacey.
Mit Kevin Spacey. Also House of Cards.
House of Cards.
Verstehe, House of Cards.
Und ich konnte nicht aufhören.
Aber wie überprüft der Thomas das? Kriegst du so eine Fußfessel? So eine elektronische Fußfessel?
Nee,
Andreas Günther bewegt sich gerade wieder aus seinem Bett.
Er hat natürlich überall seine Ohren am Set und seine Augen, von denen ich dann nicht genau weiß, wo die gerade sind.
Dieser Begriff Cliffhanger, der ist wahnsinnig alt übrigens. Der stammt aus dem Jahre 1873. Da gab es einen Roman von Thomas Hardy, A Pair of Blue Eyes, heißt dieser Roman. Es war auf jeden Fall ein Roman als monatliche Serie in einer Zeitschrift. Und in einer Szene, in den Steilhängen in Bristol, am Bristol Channel, da kann sich Henry Knight, das ist eine der Figuren da drin, kann sich nur noch an einem Büschel Gras festhalten, um nicht in den Tod zu stürzen. Und von dort an hat man ein solches Ende, ein solches offenes, dramatisches Ende. Wie geht es weiter? Als Cliffhanger tatsächlich.
Ach, das ist witzig, oder? Wahnsinn, ja.
Kannst ja beim Polizeiruf-Set, da habt ihr keinen Cliffhanger im Polizeiruf natürlich. Kannst ein bisschen mit protzen. Fragst du Charlie nächstes Mal. Charlie, weißt du eigentlich, woher das kommt?
Woher kommt der Begriff, liebe Freunde, Cliffhanger? Kommt.
Okay. So, ein Begriff, den machen wir noch. Und zwar den Best Boy. What is a Best Boy?
Der Best Boy ist der Assistent des Oberbeleuchters.
Witzig.
Für mein Verständnis nennt man ihn deshalb Best Boy, weil er all die Aufgaben, die der Oberbeleuchter macht, die kann er auch. Also sprich, ein Oberbeleuchter kann nicht an jeder Lampe gleichzeitig sein. Das heißt, der Best Boy kann dann aber auch, wenn der Regisseur sagt oder der Kameramann sagt, schwenk mal die 9 kW mehr nach links, dann macht der das, weil der Oberbeleuchter gerade draußen auf dem Kran steht und muss der 12 kW als Sonne reinballern. Und deshalb nennt man ihn, glaube ich, Best Boy. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, dass man ihn wirklich deshalb so nennt. Aber er ist der Assistent des Oberbeleuchters, richtig?
Mal, er ist ein Assistent, damit ist er so eine Art Boy. Aber er kann eben auch das, was der Chef kann. Und deswegen ist er the Best Boy. Also würde zumindest Sinn machen. Und weißt du, an was ich sofort denken muss? Ich muss sofort denken an einen Funktionsposten, den es in Bollywood in der indischen Filmindustrie.
Ja,
und da gibt es einen Spotboy. Und all die großen Schauspieler haben einen Spotboy.
Ja, der den Spot immer mit dem mitschwenkt, oder?
Das würde man denken, aber nein, das ist auch ein persönlicher Assistent. Das ist ein Mädchen für alles. Aber jeder Schauspieler, also jeder Große, hat persönlich einen Spotboy. Und der bringt dir Tee und Wasser, wenn du brauchst.
Komm,
und
so weiter.
Der ist auch 2 Stunden vorher am Set, der ist auch 2 Stunden noch, nachdem alle anderen schon weg sind, ist der noch am Set. Ganz schlecht bezahlt in der Regel, außer die Spotboys von den ganz großen Schauspielern. Die verdienen manchmal richtig gut Geld, die sind aber Mädchen für alles. Teilweise 24 Stunden am Set.
Genau.
Und es gibt eine Schauspielerin und eine Autorin, Judith Döker. Die wohnt auch in Berlin, irgendwo bei hier um die Ecke. Und Judith hat mal eine Zeit in Indien gelebt und hat ein Buch darüber geschrieben. Und das heißt Judith Goes to Bollywood, wie ich in Indien den großen Erfolg suchte und die Liebe fand. Also sie hatte damals die Hoffnung, weil in Deutschland lief alles nicht so und sie musste raus, hat so ein bisschen geflüchtet ist sie. Und sie hatte die Hoffnung, einfach mal versuchen, als Schauspielerin irgendwo in Bollywood Indien beim Film einzusteigen. Das hat dann nicht geklappt, ne? Aber dafür fand sie dann nachher, na cool, ihre große Liebe für viele Jahre. Und dann hat sie dort auch gewohnt. Und darüber hat sie geschrieben, darüber hat sie eine Dokumentation auch gemacht. Und sie hat auch Spotboys kennengelernt am Filmset. Und sie hat uns das gerade noch mal erzählt, wie das war.
Ach, geil.
Einmal habe ich mich mit einem sehr berühmten Schauspieler getroffen, habe mich zum Interview mit dem getroffen, also für meine Doku damals. Und dann kam der so an, der war total geschminkt im Gesicht. Und dann fragt er mich erstmal, also ob ich seine Klamotten so in Ordnung finde oder ob er sich umziehen soll. Und ich so, glaubt er, ich habe jetzt irgendwie eine Kostümabteilung für ihn dabei. Und das war so voll das Missverständnis. Und dann wusste ich auch nicht, oder ich dachte auch, wahrscheinlich macht er einen Scherz, ja. Und ich lachte so und der dachte so, was ist denn mit der Frau los? Ich habe der doch eine ganz klare Frage gestellt, ja. Und dann kam aber der Spotboy von ihm um die Ecke und hatte dann da irgendwie 1000 verschiedene Hemden unterm Arm. Und da konnte ich dann aussuchen, irgendwie, was er anziehen soll. Und da habe ich einfach so gedacht, so Wahnsinn, wenn man sich jetzt so vorstellt, damals lebte Götz George noch, den hatte ich da als Beispiel in dem Buch erwähnt, wenn man sich so mit dem zum Interview trifft und dann fragt er so, ja, so gefällt dir mein Hemd oder soll ich ein anderes anziehen? Ach so, da kommt ein Spotboy, der hat irgendwie viele Klamotten dabei. Das war die eine Story und dann war ich ja bei diesem völlig durchgeknallten Typen, also so ein Wannabe-Actor, der auch irgendwann später mal im Knast gelandet ist, wie ich gehört habe. Der hatte ja so einen Spotboy bei sich zu Hause. Meint er so, ja, und wenn du hier Schauspielerin werden willst, dann brauchst du unbedingt einen Spotboy. Und he's like a magic one. Und der ist 24 Stunden für dich da. Und wenn du einen Juice willst, dann macht er dir einen Juice. Wenn du einen Massagetermin haben willst, dann macht er das. Und ja, der ist immer für dich da. Und es ist halt so ganz toll. Und ja, und dann, ich meine, damals war das ja noch alles neu für mich, dann schlief der aber nachts entweder vor der Wohnungstür oder unten irgendwie im Haus. Und ich meine, das ist ja nicht nur bei den Spotboys, das ist ja auch bei den Servants, werden die ja dann genannt, also die Frauen Maids, die Männer Servants, so diese Hausangestellten. Da gibt es ja auch so Leute, die so Living-In-Maids oder Living-In-Servants und die schlafen ja dann also entweder, wenn sie Glück haben, sage ich jetzt mal, in der Waschküche, so auf einem Yogamättchen, also vor der Wohnungstür oder wirklich richtig so unten, so auf dem Parkplatz, im Freien. Ich meine, das Gute ist ja meistens schönes Wetter, aber halt trotzdem total krass, ne?
Ja.
Einmal.
Das ist wirklich krass, ne? Das sind, genau, also die großen Schauspieler und offensichtlich, selbst ihr als angehende junge Schauspielerin hat man empfohlen, legt dir einen Spotboy zu. Das ist Bollywood, Andreas. Ja, so ein Spotboy für dich, der würde vor deiner Tür schlafen und wird dafür sorgen, dass du nicht verschläfst morgens. Weißt du?
Für mich wäre das gut. Deshalb, also persönliche Assistenten, das ist ja der Begriff in Amerika, die natürlich alles, dein Backoffice organisieren, sozusagen. Wann hast du den Termin? Wann ist das? Wann geht dein Flieger? Was musst du mitnehmen? Wie lange bist du unterwegs? Also, ich kann das teilweise nachvollziehen, wenn ich zwei Filme parallel drehe, dass ich dann überfordert bin, alles zu organisieren. Weil es kostet mich schon so viel Kraft, beide Figuren, beide Rollen klar zu haben und emotional stabil zu sein, dass ich dann wirklich bei den normalen Dingen des Lebens plötzlich versage, sozusagen. Also Flieger verpasse, Taxi nicht schaffe, keine Unterhosen dabei habe, wenn ich zwei Wochen in Wien bin, weil ich einfach gedanklich so in der Rolle schon bin. Deshalb ist es ja auch so, dass wir Fahrer haben. Nicht, weil wir nicht zum Set laufen können oder da hinkommen können. Nein, weil wir Schauspieler dann schon so
nicht in der Rolle sind, natürlich, in der Vorbereitung, in der mentalen.
Und wenn was passiert, ist es einfach, wir sind nicht versicherbar für solche Momente dann. Ja. Also das heißt, wenn ich Auto fahre und mache einen Unfall, steht der Dreh, ist alles vorbei. Ich erinnere mich, ich hab doch erzählt, dass ich als Fahrer in den 90ern angefangen habe, war. Und es gab in Deutschland damals, kennst du noch diese große amerikanische Serienproduktion Hart, aber herzlich?
Hart, aber herzlich mit Robert Wagner und Stephanie Powers. Ja, hart, aber herzlich. Mein Name ist Max. Und ich helfe den beiden, wie hat er gesagt, und ich kümmere mich um die beiden. Das war der Butler, aber Max. Mein Name ist Max.
Genau. Und da wurde damals ein 90-minütiger Film für Sat.1, glaube ich, gemacht. Und ich war Fahrer bei dieser Produktion. Und ich weiß, wir haben in Österreich gedreht und Stephanie Powers und Robert Wagner waren am Set. Und ich fuhr dann Stephanie Powers abends ins Hotel und hello, wie so ein, ich war völlig fasziniert. Auf jeden Fall kam der Produzent, der amerikanische Produzent am Set, hatte zwei Assistenten in seinem Schlepptau, die Laptops, Handys, alles hatten. Und er läuft so, hello, nice to meet you, nice to meet you. Und dann kommt der Assistent plötzlich von, excuse me, sir, someone is on the phone. No, I don't take it. Das heißt, die laufen dann hinter ihm her und nehmen seine Telefoncalls entgegen und sagen dann, Entschuldigung, da ist ein Anruf für Sie, also jetzt gerade nicht und so weiter. Also es war für mich auch so völlig crazy. Ja, und es war damals, ich war hart, aber herzlich, habe ich immer geguckt und plötzlich stehe ich vor Stephanie Powers und dann sitzt die bei mir im Auto und ich habe gezittert am ganzen Körper. Das war wirklich so völlig abgefahren.
Großartig.
Ja, geil.
Großartig, Stephanie Powers. Tolle Zeit. So, wir bräuchten eigentlich einen Cliffhanger jetzt für die nächste Folge, aber das mit Stephanie Powers, was mit euch beiden wurde, sind Andreas und Stephanie Powers letztendlich noch zusammen aufs Zimmer gegangen, das in der nächsten Folge von Große Klappe. Und wenn ihr Fragen habt an Andreas, dann könnt ihr sowieso jederzeit eine Mail schicken an großeklappe@swr3.de oder große-klappe@swr3.de, das geht beides. Und Andreas, natürlich die deutsche Serie mit den meisten Cliffhangern, welches ist das?
Ist da ganz klar. Also ich weiß es, sag du es mir.
Ich gebe dir einen Tipp.
Lindenstraße.
Das ist richtig. Andreas, hab schöne zwei Wochen. Ich hoffe, es tut sich was. Der nächste Polizeiruf rückt ja auf jeden Fall näher.
Genau.
Wir sind gespannt, was in den kommenden zwei Wochen passiert.
Und dann gibt's wieder Originaltöne vom Set, liebe Freunde.
Originaltöne vom Set. Wir werden weitere Begriffe und die Geschichten dahinter klären. Wir werden auch wieder einen Gast haben. Ich soll dich von Rebecca Emanuel grüßen. Kennt ihr euch?
Ach, schön, ja klar.
Rebecca hat dich angefragt und genau, sie hatte aber jetzt keine Zeit, weil sie im Stress war. Aber sie sagte, ganz lieben Gruß an Andreas.
Ja, hey, die laden wir ein.
Natürlich laden wir die ein. Sie hat auch schon zugesagt, aber sie hatte nur jetzt keine Zeit.
Alles klar, ich freue mich.
Alles klar. Andreas, bis in zwei Wochen.
Alles Liebe nach Baden-Baden. Tschüssi.
Ein Podcast von SWR3.